Ich möchte heute ein Thema aufgreifen, das mich schon seit vielen Jahren eigentlich beschäftigt. Das war mir aber nicht angenehm, ich habe das dann ziemlich lange verdrängt. Das ist so, ne? Manche Sachen, die poppen dann immer wieder hoch und dann sagt man, setz dich, ich brauche dich jetzt gerade nicht. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, man muss dann. Ne? So, und das Thema, um das es gehen soll heute, sind die Gaben Gottes. Materieller Art und auch nicht materieller Art. Ja, wir haben heute keinen Erntedank, das ist schon klar, aber ich meine, Nahrungsmittel sind ja auch Gaben und Geschenke, deshalb kommt das heute auch so ein bisschen hier in der Predigt mit vor. Was mich die schon viele Jahre immer wieder bewegt ist, wir wissen ungefähr, welche Gaben wir haben, ja, aber die Frage ist immer, wo kann ich das einbringen in der Gemeinde, wie viel muss ich einbringen? Und manchmal muss ich auch sagen, habe ich mich auch schon streckenweise unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich, vielleicht habe ich das selbst so interpretiert, eine gewisse Erwartungshaltung immer auf mich zukommen sah, noch mehr und noch mehr zu schaffen. Ja, und dann kommt das Gleichnis von dem Herrn, der weggeht und seinen Dienern Talente hinterlässt, Dankeschön, und der die dann hinterher, ich sag das mal ganz platt, abrechnet, nachdem was rausgekommen ist. Und der Letzte, bei dem ist nichts rausgekommen, der wird verstoßen. Und da war für mich vorbei. Da ist echt die Frage gewesen für mich, steht nicht in der Bibel, Glaube allein reicht. Es steht aber auch in der Bibel, Glaube ohne Werke ist tot. Und ich bin da einfach, das war das, was ich verdrängt habe übrigens. Zum Einstieg möchte ich dann jetzt das Gleichnis lesen. Das ist Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der, der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde, stopfte es da rein und wartete ab. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 hast du mir gegeben und die 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das ist nicht von der Formulierung her das, was ich aus der Bibel kenne. Das hat bei mir eine gewisse Angst auch erzeugt. Ne? Meine Güte, leiste ich jetzt vielleicht wirklich nicht genug? So, und um das jetzt mal abzurunden, dieses ganze Thema, habe ich tatsächlich mich dann hingesetzt und mir überlegt, also ich bin dem nachgegangen. Ja? Und die erste Frage ist ja für jeden von uns, klar, hier steht was von Talenten, das war früher meine Geldwährung. Heute ist das Wort Talent mit Begabung, wird es gebraucht, das passt ja auch eigentlich. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns natürlich fragen, was sind Gaben, welche gibt es, wie erkenne ich die bei mir? Und ich meine, das ist ja nicht schwierig. Erstmal sind Gabenfähigkeiten, spezielle Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat, damit wir bestimmte Dinge besonders gut können. Und das ist ja auch für uns selber gar nicht schwierig zu erkennen. Denn eigentlich entsprechend unserer Persönlichkeitsstruktur werden wir mit Sicherheit auch spezielle Gaben von Gott bekommen haben. Und das sollte sich bei jedem eigentlich darin äußern, dass er sagt, hey, das kann ich gut und das mache ich auch gerne. Das steckt in der Regel dahinter. Ich meine, ihr wisst ja, dass ich nicht gerne backe und koche. Ja? Ich kann das. Ich mache das auch, wenn es sein muss. Aber ich mache das nicht mit Leidenschaft oder Freude. Ja, das ist das, was dahinter steckt. Darum sind Talente, die Gott schenkt, anders als normales Alltagsleben. So, und jetzt lesen wir Römer 12, 6 bis 9. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit einem fröhlichen Herzen tun. Das ist eine ziemlich gute Beschreibung der Dinge. Es gibt noch unglaublich viel mehr Gaben, aber so grob zusammengefasst, was es alles gibt. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen in den Gemeinden, auch für uns selber, dass wir bei Gaben nicht immer direkt an Geistesgaben denken, an Zungenreden, Prophetie und Predigen. Ja, es gibt jede Menge Sachen, die sind, empfinden wir vielleicht als einfacher, aber die sind gleichwertig. Ja, vor Gott ist nicht der besser, der Musik machen kann, als der, der Tische trägt. Das ist so nicht. Er verteilt die Gaben so, wie sie zu uns passen. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass wir in der Gemeinde, wo das ja eigentlich thematisiert ist, wie wir miteinander umgehen sollen, halte ich es für einen ganz wesentlichen Punkt, dass wir uns motivieren. Ja, dass wir vielleicht da, wo demjenigen noch gar nicht bewusst ist, dass er was gut kann, das gibt's ja tatsächlich, ne? Dass wir da sagen, hör mal, das und das, kannst du das nicht noch weiter einsetzen? Also, ich selber hatte das ja, ich spiele ja schon ganz lange Klavier und habe dann aber hier nie mitgespielt, ne, im Gottesdienst. Da sitze ich einen Sonntag da, warte, ich muss mich mal eben entblättern. Dann sitze ich also einen Sonntag hier am Klavier nach dem Gottesdienst und der Jan und der Pirmin, die zwitscherten um mich rum und ich habe was gespielt und da sagt der Jan auf einmal, warum begleitest du eigentlich nicht im Gottesdienst, ne? Und ich so, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ja, weißt du, ehrlich, man kann auch zu lange warten, ne? Bis zur Perfektion treiben, muss jetzt nicht sein. Das war ein Punkt, wo mir ein jüngerer Bruder gesagt hat, Mensch, Stesi, mach das doch. Ja, das ist wichtig. Das ist auch wichtig, dass wir uns im Auge halten und das beobachten. Und was übrigens leider auch noch sehr wichtig ist, wenn was nicht gut läuft, und das gibt es ja auch, dass wir uns dann das in Liebe sagen. Ne? Ich meine, jeder, der irgendwo was macht, da kann es sein, dass einer kommt und sagt, das war jetzt nicht ganz so gut. Aber dann kann ich das doch als konstruktive Kritik verpacken. Dann kann ich doch freundlich und in Liebe Dinge sagen. Da muss ich doch nicht herzlos und unhöflich rumnörgeln. Das gibt's tatsächlich auch bei uns schon mal. Ne? Und das Ende vom Lied ist ja dann, statt dass wir die Gaben fördern, ziehen die Leute sich zurück. Die sind vielleicht verletzt und sagen dann, nee, also das Spiel ist aus, hier mache ich nichts mehr. Dem setze ich mich nicht aus. Ne? Das gibt es tatsächlich. Es ist bei Gaben ja auch so, deshalb ist die Beobachtung der anderen auch wichtig, meiner Meinung nach, weil Gaben sich verändern können. Ich glaube, Fähigkeiten verändern sich im Laufe des Lebens, notgedrungen. Ne? Man wird älter, man wird vielleicht reifer, man kommt vielleicht in Lebenssituationen, die man sich so nie hätte vorstellen können und ist auf einmal Anforderungen ausgesetzt, die man noch nie hatte und dann taucht vielleicht schon an der einen oder anderen Ecke auf, ups, das kriege ich hin, ne? Das macht mir keine Probleme. Also da ist auch Entwicklung drin und nochmal, man kann alles fördern, auch wenn man Bruder oder Schwester ist. Das nächste heiße Thema ist die Tatsache, wie viel muss man denn jetzt machen? Ich mache das jetzt nicht. Wie viel muss ich machen und was ist, wenn ich meine Gaben gar nicht will? Ja. Also, mir ist erstmal wichtig geworden, wir richten uns manchmal dann doch zu sehr an unserer Umwelt aus, wenn es darum geht, was und wie viel muss ich denn jetzt tun? Wir müssen aufpassen, wir sollten uns an Gott ausrichten. Er hat sie uns gegeben, er weiß, was kommen soll, und wir sollten uns an Gott ausrichten mit der Frage, wie viel muss ich denn jetzt tun? Es wird auch von Menschen ja oft falsch eingeschätzt. Ne? Ganz interessantes Beispiel aus der Bibel. Jesus war zu Besuch bei Maria und Magdalena. Die eine steht in der Küche und kocht. Die andere sitzt bei Jesus und hört zu. Die, die in der Küche sitzt und kocht, dächt sich tierisch auf, dass sie alles alleine machen muss. Und Jesus sagt am Ende, ja, deine Schwester hat hier aber bessere Dinge gewählt. Ne? Das war wichtiger, dass die hier sitzt und zuhört. Vorsichtig müssen wir also sein, wie wir das bewerten bei anderen. Gott guckt in dein Herz. Und Gott sieht ja auch, was wir außerhalb der Gemeinde machen. Ne? Er sieht ja auch, wie wir unseren Alltag leben. Wir können doch gar nicht beurteilen voneinander, wer in seinem Alltag, in seinem Beruf seine Gaben einsetzt und geistlich wirkt. Ja? Das heißt, dieses komplette Bild haben wir gar nicht. So. Und dann nochmal, wenn es zu der Menge geht, was wir leisten sollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns geschaffen hat, damit wir uns freuen und ein erfülltes Leben führen dürfen. Und Gott wird niemals von uns verlangen, dass wir uns komplett verausgaben. Auf der anderen Seite muss man sich auch klar sein, dass Gaben anstrengend sein können. Ja, also das fördert und fordert. Und je nachdem, wo man sich auf welche Art einbringt. Ihr sagt zum Beispiel jetzt eine handwerkliche Begabung und wir haben hier den Umbau in der Kapelle. Die Leute, die da mitmachen, die investieren unglaublich viel Zeit. Und die Deko, die wir haben, da muss einer in der Woche los, muss das Zeug kaufen und macht es dann hier schön. Wir sehen ja oft immer nur das Ergebnis und wir müssen uns auch viel Mühe geben, zu hinterfragen, was investiert derjenige da eigentlich? Ja? Auch jetzt hier Steffi, ne? Gemeindeleitung mit dem Markus. Wir sehen doch vieles gar nicht, was die machen. Ja. Was das erfüllte Leben angeht, um darauf zurückzukommen wieder, die Wissenschaft der Psychologie hat jetzt tatsächlich festgestellt, ein neues Feld eröffnet, das heißt positive Psychologie. Das heißt, der Ansatz ist jetzt nicht mehr, da geht es einem schlecht, wie können wir dem helfen, sondern wie können wir vielleicht schon präventiv was tun. Und dann ist man tatsächlich, weiß ich nicht, 2000 Jahre nach der Bibel ungefähr, darauf gestoßen, dass es für Menschen Freude und Erfüllung bringt, wenn sie ihre Stärken und Neigungen verfolgen. Das ist ja nichts anderes. Das, was ihnen in die Seele gelegt ist, die Begabungen und Fähigkeiten, die sie haben, wenn man das einsetzt, es ist ja auch oft das, was man gerne tut, muss man ja mal sagen. Ne? Aber wenn man dann investiert und sagt, okay, ich setze das ein, diese Leute leben zufriedener. Das ist sinnvoll für das persönliche Wohlbefinden, jetzt unabhängig von Glauben. Ja, das ist, wenn wir zu viel tun. Das ist, wenn wir es dann übertreiben am Ende, wie bei den Medikamenten, wo wir auf dem Beipackzettel nachlesen können, was bei einer Überdosis passiert. Das geht meistens schief. Ne? Das ist das Einzige, was wir im Blick halten müssen, dass wir uns nicht verausgaben. Auf der anderen Seite aber auch versuchen, unsere Gaben zu erkennen und einzubringen. Die Frage ist ja, wenn wir die Gaben haben, schätzen wir sie vielleicht zu gering, dass wir das nicht machen wollen? Und dem steht für mich wieder gegenüber, Gott hat uns so ausgestattet, genauso, wie es am besten zu uns passt. Stellt euch vor, ihr kriegt einen Sack Äpfel, ne? Dann haben wir materielle Gaben. Dann freuen wir uns. Erntedank. Wir danken Gott. Wunderbar. Den Sack Äpfel wollen wir haben. Aber die Gabe, weiß ich nicht, handwerklich zu arbeiten in der Gemeinde wollen wir nicht. Wollen auch nicht die Gabe haben der Leitung von Gottesdiensten. Ja? Ich meine, das ist hier kein Ponyhof. Da müssen wir uns drüber klar sein. Wir sind gut ausgestattet. Gott hat uns mit vielen Fähigkeiten beglückt. Und es kommt gleich auch noch an einer Stelle im Korintherbrief, Es ist der Geist Gottes, der die Gnade, der die Gaben zuteilt. Der Geist Gottes, der sucht das aus und der teilt die zu. Und der Geist Gottes ist auch der, der uns treibt am Ende, diese Gaben zu nutzen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir keiner von uns mehr kriegt, als er schaffen kann, dann ist aber auch schon klar, dass es da Unterschiede gibt, gibt es in dem Gleichnis. Und dann wird für mich aber auch logisch, diese Bibelstelle, wo es heißt, wem viel gegeben ist, von dem wird noch viel erwartet. Es ist allerdings auch klar, dass wir viele Dinge gar nicht aus uns selbst schaffen können. Und da müssen wir uns überlegen, dass Gottes Geist bei uns ist. Das ist so eine unglaubliche Kraftquelle. Je nachdem, wo die zum Einsatz kommt, kann es euch passieren, dass Leute sagen, wie machst du das alles? Dann sagt der andere, kommt mir gar nicht so schwer vor. Ne? Das war vollkommen unterschätzt, was Gottes Geist für einen Akku hat für uns. Wir müssen uns natürlich immer wieder hinterfragen, habe ich da auch die Verdrahtung? Ja? Oder ist das wie bei dem Dritten in dem Gleichnis? Der hatte nämlich keine Verdrahtung, das kommt gleich noch. Also, was muss mit Gaben passieren, die wir haben? Wenn ich für Finonata koche, für die Zeit, die wir nicht da sind, weil wir in Urlaub fahren, was natürlich nie passieren würde. Aber angenommen, ich würde den jetzt 14 Portionen einfrieren und käme dann aus dem Urlaub zurück und würden mir sagen, Mama, wir haben das nicht gegessen, du hast dir so viel Mühe gegeben, wir wollten das nicht kaputt machen. Geht's noch? Ja? Wir lesen jetzt 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Also wenn einer Gaben hat, sollen die zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Das ist nicht, damit man sich selbst irgendwo hervortut, sondern das ist wirklich immens wichtig zu wissen, das ist zu Gottes Ehre. Er hat mir was gegeben, was mir ermöglicht, an seinem Reich mitzuarbeiten. Und es ist doch, also es kann mir keiner von den Leuten, die jetzt hier sitzen, sagen, dass Gottes Geist noch nie an sein Herz gerührt hat. Dass ihr noch nie die Situation hattet, dass ihr unruhig geworden seid und gesagt habt, ich muss das und das jetzt machen. Also es geht nicht, ne? Ich kann es auch nicht vergessen, es kommt immer wieder. Wenn Gottes Geist dich anrührt, dann passiert eigentlich was. Und dann möchte ich mich auch einbringen. Also versteht mich nicht falsch, ne? Alles, was ich hier sage, gilt für mich genauso wie für alle anderen, die das hören. Wenn der Geist Gottes mich anrührt, dann möchte ich mich einbringen und da muss was passieren. Und das ist auch das, was bei dem dritten Diener in dem Gleichnis schiefgegangen ist. Der erkannte seinen Herrn gar nicht. Der hat gesagt, du bist ein harter, böser Herr. Der war ein Blender, der hatte überhaupt keinen Draht zu seinem Herrn. Der hatte überhaupt nicht den Antrieb für seinen Herrn, irgendwie mehr zu erwirtschaften. Ja, nochmal. Wir haben keine Leistungspflicht, wir sind nicht Zeugen Jehovas und werden nach Blättchen gemessen. Ja? Aber eigentlich kann es nicht sein, dass es bei uns eine Vernachlässigung der Gaben gibt. Oder wir müssen uns fragen, sind wir so beschäftigt, dass wir das Drängen und Wirken von Gottes Geist gar nicht hören. Ich lese 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11. Es gibt viele verschiedene Gaben. Aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben, und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Also eigentlich geht es nicht anders, als dass das Wirken von Gottes Geist in unserem Leben sich dadurch zeigt, nicht durch Zwang, sondern aus der Liebe zu ihm und aus der Kraftquelle des Heiligen Geistes. Ich habe mir überlegt, wie gesegnet unsere Gemeinde aus meiner Sicht im Moment ist ohne Pastor. Für die Gemeindeleiter ist das eine immense Belastung, das ist richtig. Aber hier tauchen Gaben auf. Hier vorne haben schon Leute gestanden und gepredigt, wo wir gesagt haben, was, unglaublich. Und es wird ermutigt und dadurch kommt mehr. Das ist eine unglaubliche Bereicherung, die wir da haben. Das ist jetzt nicht nur für den Predigtdienst, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel. So gut, dass wir gesagt haben, wenn wir nochmal wieder einen Pastor haben, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht die anderen nur noch zweimal im Jahr auf die Kanzel lassen. Da sollten wir drüber nachdenken, dass wir weiter die Gaben nutzen, die andere haben. Ja, wir sollten Gottes Geschenk annehmen. Er wird nie mehr fordern, als du wirklich leisten kannst. Denn, das ist ja jetzt auch aus dem Gleichnis hervorgegangen, er verteilt die Gaben unterschiedlich. Ich habe ein Beispiel dazu, ich habe mir das überlegt. Mein Mann und ich stehen nebeneinander. Und Gott steht vor uns und hat einen dicken Sack Steine im Arm. Was glaubt ihr, wem Gott diesen Sack Steine zuwirft? Nicht mir. Ja, wenn Gott jetzt da stehen würde mit einem Buch und würde sagen, immer, du musst gleich im Gottesdienst was lesen, dann würde mein Mann selbst für den Fall, er würde das Buch bekommen, was nicht wahrscheinlich ist, würde es mir geben. Also ja, das ist so, wir können uns darauf verlassen, das geht nicht schief, Gott kennt dich. Warum ist es gut so, wie du gemacht bist? Gott beschenkt dich, er hat dich genau so gemacht, wie es am besten zu dir passt. Dein Leben, das du hast, das passt zu dir. Also, beschwer dich nicht, heul nicht rum. Versuch, Gottes Geist in dir zu spüren und alles wegzuräumen, was da vielleicht als Blockade irgendwo steht. Wir sind ja gute Blockadeerrichter, ich zumindest. Warum ist es gut, wie wir gemacht sind? Weil schon am Anfang aller Zeiten feststand, wer wir werden würden. In der Schöpfungsgeschichte steht ganz klar, jeden Tag sah Gott sich das an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und da waren auch wir schon bei. Da wart ihr schon alle bei und ich auch. Und es war sehr gut. Also, Gaben, die wir haben, sind vom Geist Gottes zugewiesen. Gaben, die wir haben, müssen sich eigentlich ganz selbstverständlich äußern in unserem Leben und damit auch bewirken, dass wir Gott die Ehre geben. Das ist alles nicht dazu da, uns toll zu machen. Das muss an der Liebe Gottes liegen. Wen der Geist Gottes treibt, die merken, dass sie seine Kinder sind. Als ich ein Teenager war, habe ich unglaublich viele Aufgaben übernommen in der Gemeinde. Die waren nicht getrieben vom Geist Gottes. Das war einfach dieses falsche Verständnis von, ich muss ja mitarbeiten. Hat mir dann auch nie Freude gemacht. Ja? Bis das dann irgendwann mal Klick macht und man sagt, Mann, ey, Gott will gar nicht, dass ich Dinge tue, die ich nicht mag und die ich nicht gut kann. Ja, Gott hat mir andere Sachen gegeben, die ich gerne mache. Das kann ich dann auch tun. Dann wird auch das Ergebnis meistens besser, als wenn man irgendwas tut, wo man keinen Bock drauf hat. Das ist so. Das wird ja dann oft nur suboptimal. Ne? Wir sind Gottes Geschöpfe. Gott hat uns gemacht, nach seinem Bild, beschenkt, geliebt und wunderbar ausgestattet. Glaubst du denn ernsthaft, Gott hätte bei dir einen Fehler gemacht? Ganz sicher nicht. Da ist alles richtig an dir. Alles so, dass du in Verbindung mit ihm ein gutes Leben führen kannst. Alles, was Gott dir gegeben hat, macht dich perfekt. Ich möchte abschließen mit meinem persönlichen Lieblingsvers. Wir sind nichts aus uns selber, nichts. Wir können beitragen, indem wir Klavier üben, Predigten vorbereiten, Kuchen backen und so weiter. Aber es ist nichts aus uns selbst. Ohne Gott sind wir nichts. Aber durch Gottes Gnade sind wir das, was wir sind. Amen.